Was ist Weihnachten? Das ist Weihnachten.
So, das ist zwar nur ein Werbeclip von Balsen, aber wenn so Weihnachten ist, dann finde ich schade, dass es schon wieder vorbei sein soll. Das ganz normale Leben hat uns sehr bald wieder. Aber ich frage mich, geht das wirklich so schnell? Ist Weihnachten so schnell vorbei? Ich glaube, der diesen Clip gemacht hat, war Christ. Ich war selbst vor einigen Tagen von meinen Gedanken überrascht, die ich gestern noch hatte, als ich eine Keksdose in den Händen hielt und mich fragte, Weihnachtskekse? Das ist doch längst vorbei. Kann Weihnachten überhaupt jemals vorbei sein? Wir wollen mal ganz kurz uns ein Foto anschauen. Da geht es um diese Geschenke. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Wer sich auf YouTube am letzten Sonntag die Predigt von Axel Kuhlmann in Lüneburg angehört hat, der wurde unmissverständlich daran erinnert, dass Gottes großes Geschenk an uns vor über 2000 Jahren nicht nur der Auftakt zu einer bis heute andauernden Geschenktradition war, sondern dass es ein nachhaltiges Geschenk war. Was nachhaltig bedeutet, wissen wir heute alle. Und weil es ein nachhaltiges Geschenk war, soll klar werden, wir müssen es immer wieder auspacken, weil sonst ist es ja nicht nachhaltig. Jeden Tag wieder neu auspacken, das Geschenk von Weihnachten. Huch, wird das nicht nach 2000 Jahren total langweilig? Immer wieder dieselben Texte in der Bibel lesen, immer wieder dieselben Geschichten hören? Ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. Dieses immer wieder Auspacken ist voller Überraschungen und nicht selten äußerst herausfordernd. Es kann sein, dass wir das eine oder andere an diesen Geschenken verloren haben, dass es uns entgangen ist, weil wir es eingepackt gelassen haben. Kennen wir das? Ich habe als Kind Geschenke, die ich unterm Weihnachtsbaum gefunden habe, öfters mal unausgepackt gelassen. Warum? Wenn ich dieses Geschenk gefühlt habe, wusste ich, da sind nur Socken drin. Und dann habe ich es beiseite gepackt, weil mich ganz andere Sachen interessiert haben. Kennen wir das? Machen wir das manchmal mit Gottes Geschenken so? Ich hoffe nicht. Ja, dieses nachträgliche Auspacken, nachweihnachtliche Auspacken, hat auch schon direkt nach Jesu Geburt einen sehr unweihnachtlichen Beigeschmack gehabt. Und die Bibel ist diesbezüglich recht schonungslos und ehrlich. Maria und Josef zum Beispiel, fast am Tag danach, wurden durch dieses Geschenk Gottes zu Flüchtlingen. Sie mussten alles zurücklassen, um mit kleinem Handgepäck und ihrem Kind nach Ägypten zu fliehen. Schöne Bescherung. Wie es Flüchtlingen ergeht, kennen wir aus den Medien. Würden wir es gut finden, wenn wir etwas Gewohntes plötzlich aufgeben müssen? Aber es kam damals noch schlimmer. In der Heimat von Maria und Josef wurden wegen dieses Geschenkes Gottes alle unter 2 Jahren alten Kinder bzw. Jungen von einem skrupellosen und machtbesessenen Herrscher ermordet. Wie entsetzlich muss das gewesen sein für alle betroffenen Eltern? Fröhliche Weihnachten. Heute, nach 2000 Jahren, ist das nur wenig anders. Ich möchte das heute Morgen am Beispiel der Jahreslosung des vergangenen Jahres deutlich machen, wie uns schon angekündigt wurde. Wir lassen uns hier traditionell am Anfang eines jeden Jahres neu motivieren, neu einstimmen zu neuen Schritten. Aber stopp mal. Ich werde heute Morgen mal fragen, ob wir das, was in der alten Losung steht, eigentlich im letzten Jahr ausgepackt haben, wirklich ausgepackt haben oder so wie diese Socken. Naja, kennen wir alles, ne? Was sollen wir da noch drüber nachdenken? Ralf wird die neue Losung nächsten Sonntag nehmen. In der Jahreslosung des letzten Jahres wurden wir durch Jesus zur Barmherzigkeit aufgerufen. Da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Kennen wir alle. Ich habe auch schon viele Predigten darüber gehört, aber irgendwie hat mich in dem letzten Jahr dieser Vers nicht in Ruhe gelassen. Mir ist letztes Jahr nämlich beim Lesen dieses Textes ein kleines Wörtchen aufgefallen. Ein unscheinbares Wörtchen. Sprang mir plötzlich in die Augen. Es ist das kleine Wörtchen wie. Da steht nicht nur seid barmherzig, so wie man in dieser Welt barmherzig ist. Da steht wie euer himmlischer Vater. Was will mir das sagen? Bei meinen Nachforschungen ist mir dann irgendwann ein Licht aufgegangen. Und ich möchte die Bedeutung dieses kleinen Wortes wie heute Morgen einfach mal weitergeben. Was heißt Barmherzigkeit? Wenn wir Wikipedia fragen, dann kommt Folgendes heraus. Erstens, Barmherzigkeit setzt ein Bedürfnis auf Seiten dessen voraus, dem sie erwiesen wird. Meine Frage: Kennen wir bedürftige Menschen? Und zweitens steht bei Wikipedia, Barmherzigkeit setzt aber auch voraus, dass der Geber Mittel genug besitzt, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Da habe ich die Frage gestellt, was ist, wenn Jesus uns als seinen Nachfolgern etwas anvertraut hat, ein Mittel an die Hand gegeben hat, das weit über das übliche hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, hinausgeht. In der christlichen Tradition ist Barmherzigkeit keine natürliche Eigenschaft der Menschen, sondern eine Eigenschaft, die ihnen aus dem Reichtum Gottes zuteil wird, ihnen geschenkt wird. Und darum wollen wir heute in Werke der Barmherzigkeit schauen, so wie sie ja auch in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 aufgezählt werden, sondern mehr dieses wie der himmlische Vater barmherzig ist, betrachten. Das hebräische Wort für Erbarmen lautet Racham. Und jetzt wird es sehr interessant. Ich habe festgestellt, überall dort, wo dieses Wort im Plural, also in der Mehrzahl benutzt wird, da bedeutet es Mutterschaft oder Gebärmutter. Das finde ich faszinierend. Denn somit beschreibt in der damaligen Sprache die Summierung, die Zusammenfassung aller Barmherzigkeiten, dass was wir heute zum Beispiel mit dem Wort Mutterliebe bezeichnen würden. Und zielt folglich auf den ganzen Menschen, nicht nur auf äußerliche Bedürfnisse, sondern auch auf innere, auf seinen Kern, auf seine Seele. Auf diesem Hintergrund wurde mir plötzlich plausibel, warum wir barmherzig sein sollen, wie unser himmlischer Vater auch uns gegenüber barmherzig ist. Und nicht nur so, wie Wikipedia uns das vorgibt. Warum? Weil Barmherzigkeit die höchste Tugend der Liebe ist. Barmherzigkeit ist die höchste Tugend der Liebe. Bedeutet, wenn ich zu einem Menschen sage, ich liebe dich und ihm gegenüber nicht barmherzig bin, dann lüge ich. Dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Dann bin ich vielleicht verliebt. Wie schnell wird an dieser Stelle das, was wir Liebe nennen, zu einem, wie man heute sagen wird, Fake, zu einer Fake-Liebe? Und ihr Lieben, das wird besonders dann brisant, wenn wir unsere Beziehungen, unsere Ehen mal unter diesem Aspekt beleuchten. Barmherzigkeit, die höchste Tugend der Liebe. Und wenn ich nicht barmherzig bin, ist meine Liebe ein Fake. Bei der Barmherzigkeit, von der die Bibel spricht, geht es nicht nur um ein emotionales Betroffensein von der Not des anderen, sondern es geht um Anteilnehmen am Leben des anderen. Ja, es geht um ein Mitgestalten. Barmherzigkeit will immer etwas entfalten, was dem anderen verloren gegangen ist, aber was ihm hilft, sein Leben wieder unter Kontrolle zu bringen. Barmherzigkeit ist solidarische Großherzigkeit, die viel, viel tiefer geht als oberflächliche Bedürfnisse erfüllen. Und dieses Mitgestalten im Leben des anderen ist leider nicht möglich, ohne eigenes aufzugeben. Wie oft, und das ist meine Frage heute Morgen, haben wir im letzten Jahr etwas von uns aufgegeben, um das Wachstum eines anderen zu fördern, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen? Barmherzigkeit bedeutet, alles aus der Sicht des anderen sehen und wahrnehmen, von ihm her zu denken und dann entsprechend zu handeln. Es bedeutet, sich selber aus dem Fokus herauszunehmen und die Bedürfnisse des Nächsten in den Vordergrund zu rücken. Völlig unabhängig davon, ob der andere mir sympathisch ist oder nicht. Denn wer barmherzig ist, im Sinne der Bibel, der überwindet alle Vorbehalte und stellt keine Vorbedingungen für seine Zuwendung. Vielleicht sagen wir jetzt, das ist aber eine sehr steile Behauptung. Ich glaube nicht. Denn so und nicht anders hat Gott es uns vorgemacht. Und sein Sohn Jesus Christus, der uns zu Weihnachten geschenkt wurde, fordert uns nun auf, wie Gott, barmherzig zu sein. Ich möchte an dieser Stelle euch eine kleine Geschichte erzählen, die viel mit Barmherzigkeit zu tun hat. Wir wollen uns dieses Stück anhören. All das ging mir zu Herzen. Ich pfiff auf Job und Zeit. Alles konnte warten. Nur dieser Junge. Ihr Lieben, ich meine, erst wenn solche Gedanken die Triebkraft für unsere Barmherzigkeit sind, dann haben wir dieses Geschenk Gottes wirklich ausgepackt und verstanden. Und erst nach diesem Auspacken können wir wirklich so barmherzig sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist. Und noch etwas. In diesem Zusammenhang dürfen wir gerne eine der urmenschlichsten Sehnsüchte verwirklichen. Angefangen bei Adam und Eva hat das Begehren, sein zu wollen wie Gott, oft nur großen Schaden und Probleme gebracht. Aber an dieser Stelle, wo es um die Barmherzigkeit geht, dürfen wir guten Gewissens sein wie Gott. Nicht nur dürfen, Jesus sagt, seid barmherzig wie euer Vater. Diese Barmherzigkeit bedeutet, den Zweifelnden zu ermutigen, den Trauernden zu trösten, den schuldig gewordenen Versöhnung anbieten, Beleidigern gegenüber verzeihen, lästige Menschen geduldig ertragen, für Menschen beten, die uns ärgern, und Unwissende aufklären. Schauen wir mal zurück ins vergangene Jahr. Nur ein paar kleine Beispiele. Wir können das beliebig ergänzen. Wenn wir zum Beispiel unsere jungen Musiker kritisieren, weil die Auswahl und der Stil ihrer Musik nicht nach unserem Geschmack ist, dann sind wir unbarmherzig. Warum? Weil wir ihnen auch die Freude nehmen, zur Ehre Gottes ihr Allerbestes zu geben. Und wir selbst würden uns ja nie dahinsetzen und musizieren. Wenn wir in unseren Gedanken zu allen Beiträgen, die im Gottesdienst des Gottesdienstes Verbesserungsvorschläge haben, sei es zu Theaterstücken, Moderation oder Dekoration, dann sind wir unbarmherzig. Warum? Weil wir dadurch unseren Perfektionswahn und unsere Kritiksucht befriedigen, während wir gleichzeitig nur im Stuhl sitzen und zuschauen. Wenn unsere Übertragungstechnik noch nicht ganz ausgereift funktioniert und wir die Techniker oder die dafür Verantwortlichen dafür kritisieren, dann sind wir unbarmherzig. Warum? Weil wir ihren Einsatz, ihre Zeit, ihre Mühe missachten und ihnen dadurch die Freude am Dienst nehmen. Und jetzt wird es ganz eng. Wenn wir unserem Partner nach vielen Ehejahren, auch nach 20 und 30, noch immer verbal oder durch Körpersprache spüren lassen, dass wir uns über bestimmte Schwächen und Charaktereigenschaften ärgern, dann sind wir unbarmherzig. Warum? Weil auch dieser angeblich geliebte Mensch Schwächen haben darf und niemals absichtlich so ist, wie er ist, nur um uns zu ärgern, sondern weil er dort vielleicht Hilfe braucht, um das zu überwinden und frei zu werden. Wenn wir um trauernde oder durch krankheitstraumatisierte Menschen lieber einen Bogen machen, statt ihnen zur Seite zu stehen, uns Zeit zu nehmen und zu sagen, alles andere kann warten, sie zu trösten und ihnen Zuwendung zu geben, wenn wir das nicht tun, dann sind wir unbarmherzig. Warum? Weil sie unsere Hilfe brauchen, um ihr Leben emotional und praktisch wieder in den Griff zu bekommen. Wer auf diese Art und Weise, und das passiert uns ganz, ganz schnell, unbarmherzig ist, der macht sich nicht die Mühe, danach zu fragen, wer der andere ist und was der andere gerade braucht, wonach er sich sehnt, was er versucht zu geben. Für ihn ist dann nur seine eigene Wahrnehmung real. Doch Barmherzigkeit ist die einzige Kraft, die diese Welt vor dem Krebsgeschwür Egoismus retten kann. Der Philosoph Ernst Bloch, er hat einmal eine kleine Geschichte erzählt. Ein Hund und ein Pferd schlossen eine innige Freundschaft miteinander. Sie waren unzertrennlich. Der eine mochte ohne den anderen nicht sein. Trabte das Pferd auf die Weide, lief der Hund hinterher. Stöberte der Hund im Stall auf dem Hof herum, blieb das Pferd in seiner Nähe. Weil sie einander so liebten, hatten sie das Bedürfnis, einander zu beschenken. So sparte sich jeder das Schönste und Feinste, was er hatte, vom Munde ab. Der Hund die saftigen Knochen und das Pferd die duftigen Heubüschel und gaben es dem anderen. Ich brauche die Geschichte nicht zu Ende zu erzählen, weil wir genau wissen, was das für Folgen hat. Wir ahnen schon. Es häufen sich beim Pferd die herrlichen Knochen und verschimmeln. Es sammeln sich beim Hund das Heu, regnet ein, vermodert, nutzlos, ohne dass diese kostbaren Geschenke irgendjemandem helfen. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Da gibt es etwas auszupacken. Zusammenfassung. Bin ich barmherzig, wenn jemand sein Bestes gibt und doch versagt? Bin ich immer barmherzig, wenn jemand etwas verloren hat, was er durch seine eigene Mühe nicht wiederfinden kann? Bin ich barmherzig, wenn jemand in etwas zu verliebt ist, um es loszulassen? Bin ich barmherzig, wenn jemand nicht mehr weiß, was er selber wert ist? Bin ich barmherzig, wenn jemand hinter vorgehaltener Hand weint? Bin ich barmherzig, wenn jemand aus Verzweiflung alles aufgeben und wegwerfen möchte, kapituliert? Bin ich barmherzig, wenn jemand meint, die ganze Welt, alle wären gegen ihn? An der Stelle kann meine Barmherzigkeit, nämlich die wie Gott, zu einem neuen Impuls für neues Leben sein. Weil wenn ich dann barmherzig aufbrechen und die Sonne wieder durchkommt. Barmherzigkeit bedeutet, eine Tür zu öffnen, bevor der andere anklopft. Barmherzigkeit fragt nicht, was habe ich davon? Sie sagt immer, was gewinnt der andere dadurch? Das, so finde ich es in der Bibel, ist jedenfalls die Frage, die Gott bewegt hat, als er uns Jesus geschenkt hat. Und damit müsste eigentlich die Frage beantwortet sein, was dieses kleine Wörtchen wir bedeutet. Und dann verstehen wir auch, warum es Jesus so wichtig ist, uns aufzurufen, seid barmherzig. Nicht so, wie das damals üblich war, wie Gott barmherzig ist. Ich glaube, am Ende unseres Lebens werden wir in der Gegenwart Gottes all unsere Begegnungen mit bedürftigen Menschen wie in einem Film noch einmal erleben. Aber dann aus der Perspektive des Bedürftigen. Ein kleines Wörtchen, eine Socke, nicht ausgepackt. Trotzdem ein Geschenk. Wollen wir es auspacken?